Das Thema Finanzbildung können wir nur gemeinsam vorantreiben. Das kann jetzt nicht der Bund alleine machen, sondern da braucht es viele Partnerinnen und Partner, gerade auch aus der Privatwirtschaft.
Wir nehmen das ernst bei der Österreichischen Post. Da gibt es einmal vor allem ein Prinzip: gleicher Lohn, gleiches Gehalt für gleiche Arbeit.
Wenn Frauen in eine Partnerschaft gehen, dann verlieren sie 7% an finanzieller Unabhängigkeit und Männer gewinnen 4%.
Den Antrag fürs Pensionssplitting abzugeben, um im Alter dann diese Lücke vorzubeugen.
Postcast, die österreichische Post in ihrer Next Era. Über Pakete, Menschen und Innovationen.
Wir sprechen heute über ein Thema, das uns alle betrifft: Geld und Finanzen. Geld, muss man wobei sagen, ist ein Tabuthema. Doch es sollte kein Tabu mehr sein. Es ist Teil unserer Handlungsfreiheit. Und trotzdem, in Österreich sagen 94% der Menschen, finanzielle Unabhängigkeit sei wichtig. Aber nur rund die Hälfte erreicht sie tatsächlich. Frauen liegen dabei eindeutig zurück, muss man sagen. Zudem 28% der Frauen geben an, nur die Grundausgaben decken zu können. Gleichzeitig sprechen 20% der Menschen überhaupt nie über Geld. Das zeigt die Bank99-Studie aus Mai 2025. Sie ist das Fundament für die heutige Episode vom Postcast. Ich freue mich, dass ich heute eine große Runde an GesprächspartnerInnen hier begrüßen darf. Allen voran ein herzliches Willkommen an die Staatssekretärin im Bundesministerium für Finanzen, Barbara Aiwanger-Miedl. Schön, dass du heute hier bist.
Danke für die Einladung.
Ebenso in der Runde mit dabei der CEO der österreichischen Post AG, Walter Oblin. Die CFO der österreichischen Post, Barbara Putiska-Eibensteiner, und der Vorstand der Bank99 AG, Bernhard Hohenegger. Wir tauchen gleich direkt in das Thema der Finanzbildung ein. International unterstreicht die OECD, dass Finanzkompetenz stark vom sozioökonomischen Hintergrund abhängt. Know-how in Finanzfragen ist ein wichtiges Fundament für bessere Chancen und damit auch für Chancengerechtigkeit. Österreich hat in seiner nationalen Finanzbildungsstrategie 2025-26 Ziele und konkrete Maßnahmen dafür definiert. Barbara, was wurde denn hier bereits erreicht und was hat Österreich noch vor?
Österreich ist hier im internationalen Vergleich tatsächlich ein Vorreiterland. Wir haben 2021 schon begonnen mit einer österreichischen Finanzbildungsstrategie und arbeiten jetzt bereits in einer Folgestrategie. Und aus meiner Sicht haben wir hier sehr vieles erreicht, denn wir haben mittlerweile unter dem Dach dieser Strategie 200 konkrete Maßnahmen. Rund die Hälfte davon richten sich an Schülerinnen und Schüler. Und wir haben auch beispielsweise ein sehr erfolgreiches Online-Portal ins Leben gerufen namens Finanznavi, wo man für alle Lebenslagen wirklich einen Check machen kann, sich Wissen holen kann und wirklich vom Einstieg ins Berufsleben bis hin vielleicht zum ersten Kredit oder auch zur Altersvorsorge Tipps und Tricks und Ansprechpartner vorfindet.
Die Finanzstrategie ist umfassend, eben 200 Maßnahmen, das ist schon jede Menge, was da zusammenkommt. Walter, du als langjähriger Finanzvorstand und Kenner des Kapitalmarkts, wie siehst du die Maßnahmen der nationalen Finanzbildungsstrategie? Wo kann diese Strategie tatsächlich auch zu Verbesserungen in der Praxis führen?
Also diese Strategie und die vielen Maßnahmen, die darin abgebildet sind, sind richtig, wichtig und notwendig. Ich glaube, wir sehen, dass Menschen, die über ein gewisses Maß an Finanzbildung verfügen, und wir reden da teilweise über die Basics, wie man mit dem, was man verdient, auch sein tägliches Leben bestreitet, eine Einnahmen-Ausgaben-Balance hinbringt. Jeder Mensch hat in seinem Leben die Frage, wie spare ich mir was, wie bereite ich Vermögensaufbau vor, und fast jeder Mensch kommt irgendwann an Finanzierungsentscheidungen. Und wir sehen, dass ein substanzieller Teil der Bevölkerung hier mit diesen drei eigentlich wesentlichen Fragen sich oft schwer tut. Und deswegen ist es ganz wichtig und richtig, und ich glaube, die Maßnahmen hier sehr früh auch in den Schulen anzusetzen, aber dann auch im Erwachsenenleben hier immer wieder für Themen zu sensibilisieren, sind absolut zu begrüßen.
Wir haben schon gehört, in der Schule wird auch einiges gemacht. Das wurde ja für die Finanzbildungsstrategie so die gesamten unterschiedlichen Lebensphasen beleuchtet. Da werden wir heute ganz bestimmt noch mehr dazu hören. Barbara, deine Affinität zu Finanzen als CFO ist natürlich überdurchschnittlich hoch. Das liegt in der Natur der Sache. Jedoch, wie nimmst du persönlich dein Umfeld außerhalb der Finanzwelt wahr? Wo siehst du persönlich da die größten Schwachstellen bzw. auch den größten Aufholbedarf in Sachen Finanzwissen?
Ich glaube, ganz wichtig ist das, was bereits gesagt wurde,
Finanzbildung beginnt nicht bei der Aktie, sondern schon dort, wie viel Geld habe ich verfügbar, wie gehe ich damit um, was kann ich mir leisten. Und dann geht es auch darum, also zu planen, was habe ich in der Zukunft. Und Finanzbildung ist für mich wesentlich für Unabhängigkeit. Wir kommen hoffentlich auch später noch zu dem Thema finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Und deswegen glaube ich einmal wichtig ist, Geld darf nicht mehr tabu sein oder über Geld sprechen darf nicht mehr tabu sein. Und wir brauchen eine gewisse Offenheit der Eltern, der Lehrer, aber auch dann aller anderen, die wesentlich mitbestimmen bei der Entwicklung eines Menschen, über dieses Thema zu sprechen.
Da gibt es viele Touchpoints, die ein Mensch so haben kann. Einer ist ganz bestimmt die Bank, idealerweise die Bank 99. Bernhard, welche drei Finanzbasics fehlen denn den meisten NeukundInnen und kann man das auf drei Punkte runterbrechen überhaupt?
Ja, also wir sehen das in unseren Befragungen immer wieder und natürlich auch im täglichen Kundenkontakt. Das sind zum einen Grundverständnisse und Begrifflichkeiten, die einfach nicht bekannt sind oder nicht klar genug sind. Also Themen wie: Was ist Inflation? Was bedeutet das für mich? Wie wirkt sich das für mich aus? Zinsmechaniken, der Unterschied zwischen kurzen und langen Zinsen und wie das meine Finanzentscheidungen beeinflusst. Das zweite Thema ist, wie von Barbara angesprochen, die finanzielle Planung, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und sich auch Strategien überlegt. Einerseits mit einem längerfristigen Horizont, aber auf der anderen Seite auch regelmäßig, sodass ich meine Einnahmen und Ausgaben plane. Und das dritte ist für uns, wir sagen, eine Risiko-Rendite-Abwägung, dass man versteht, welche Entscheidungen hängen mit welchen Risiken zusammen und auf Basis dieser Kenntnisse dann Entscheidungen trifft und sich nicht auf sein Gefühl verlässt oder auf irgendwelche Influencer, denen man gerade vertraut.
Und ihr habt ja, ich habe es ja eingangs genannt, diese Studie im Mai 2025 veröffentlicht. Die Ergebnisse, ehrlicherweise, waren sehr ernüchternd. Die Matura ist kein Garant für finanzielle Bildung. 20% der ÖsterreicherInnen sprechen nie über Geld. Die finanzielle Abhängigkeit trifft noch dazu meist Frauen, vor allem in Partnerschaften, Mamas und Frauen am Land. Und 28% der Frauen können eben nicht mal ihre Grundausgaben decken. Welche Gründe liegen der finanziellen Unabhängigkeit laut der Studie der Bank 99 von Frauen zugrunde? Und wie können wir das in Zukunft ändern? Was braucht's?
Naja, die erste Beobachtung ist tatsächlich die, dass es Frauen offensichtlich in Partnerschaften schlechter geht, beziehungsweise sie sind tendenziell abhängiger. Und man muss sagen, es ist schon ein Ursachenbündel. Also man kann das nicht auf eine Ursache zurückführen. Das eine sind sicherlich immer noch tradierte Rollenbilder, denen dieses Problem zugrunde liegt. Sicherlich auch die Wahl der Ausbildung und danach des Berufs. Aber natürlich vor allem auch Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Karenzierungen beziehungsweise der nachgelagerten Teilzeitbeschäftigungen. Und wir sehen, dass beinahe immer eine Teilzeitbeschäftigung zu einer finanziellen Abhängigkeit führt. Wir raten daher unseren Kundinnen immer, das Kontomodell zu klären, ein Vorsorgemodell zu definieren und zu klären, Erziehungszeiten aktiv auch in der Partnerschaft zu besprechen. Und ich kann es nur jeder Frau wärmstens empfehlen. Ich habe das auch gerade selber mit meiner Frau gemacht, vorige Woche den Antrag fürs Pensionssplitting abzugeben, um im Alter dann diese Lücke vorzubeugen.
Gerade wenn wir über das Thema Frauen und Männer sprechen, wir haben ja auch eine Gender Pay Gap, die liegt in Österreich mit 18,7% über dem europäischen Durchschnitt. Barbara, was kann jetzt die Politik vor allem tun, um diese Gender Pay Gap wirksam zu bekämpfen?
Meiner Meinung nach geht es da sehr stark auch darum, dass wir Frauen stärken in ihrer Rolle, dass wir hier auch die Bewusstseinsbildung entsprechend stärken. Und wenn wir vorher auch schon über die Finanzbildung gesprochen haben, so sehen wir das ähnlich wie im MINT-Bereich, also bei den Naturwissenschaften, bei der Technik, ist es auch bei Frauen so, dass sie beim Finanzwissen sich nicht gut informiert fühlen. Das heißt, in diese Richtung wollen wir auch mit unserer neuen Strategie einen ganz klaren Schwerpunkt setzen. Und weil du angesprochen hast, auch im ländlichen Raum ist da noch Bedarf. Auch das habe ich vor. Ich möchte neben den tollen Initiativen, die es im städtischen Bereich schon gibt, vor allem in Zukunft auch in den Regionen in Österreich das Thema Finanzbildung noch stärker hinaustragen.
Also wir sehen da schon ein Stadt-Land-Gefälle, oder?
Meiner Meinung nach gibt es hier wirklich dieses Stadt-Land-Gefälle. Das ist jetzt aus meiner eigenen Wahrnehmung, aber offenbar zeigt sich das auch wirklich in Statistiken und Umfragen. Und ich denke, weil es auch angesprochen wurde vorher mit der Vorsorge, wir sollten hier auch seitens der Politik noch bessere Instrumente auf den Weg bringen, wie beispielsweise eine Art Pensionscockpit, wo man auf einen Klick sehen kann, wie werde ich im Alter versorgt sein finanziell, und zwar nicht nur aus der ersten Säule, aus der staatlichen Säule, sondern auch aus der zweiten und dritten Säule, also eine betriebliche oder private Vorsorge. Ich glaube, man muss da sehr früh aufzeigen, was das bedeutet. Beispielsweise auch, wenn man eben länger in Teilzeitarbeit ist, dadurch auch weniger Pension.
Wenn wir jetzt über Gender Pay Gap sprechen, sprechen wir auch sehr schnell über Einkommenstransparenz. Walter, wie kann eine Einkommenstransparenz gerade im Corporate dazu beitragen, dass die Gender Pay Gap minimiert oder gar eliminiert wird? Wie geht es ihr bei der Österreichischen Post mit diesem Thema um?
Also ich glaube, Einkommenstransparenz ist wichtig, weil sie das Thema transparent macht. Auch die Gender Pay Gap einmal im Jahr mindestens hier in Form eines Berichtes auch zeigt, in Form einer Zahl, und für das Thema sensibilisiert. Und wir nehmen das sehr ernst bei der Österreichischen Post. Da gibt es einmal vor allem ein Prinzip: gleicher Lohn, gleiches Gehalt für gleiche Arbeit. Bei uns ist es absolut selbstverständlich, dass, ob es sich um eine Zustellerin handelt, um einen Kollegen, der in der Filiale ist, auch Führungskräfte, Filialleitung bis zu Bereichsleitungen, dass für gleiche Leistung, gleiches Rollenbild, auch die gleiche Bezahlung sich stellt. Dann gibt es eben die anderen Ursachen für eine Gender Pay Gap. Wir haben sie schon gehört. Erwerbsunterbrechung durch Kinder und durch Mutterschaft. Da versuchen wir hier auch mit den Müttern in Kontakt zu bleiben, um hier auch dann einen raschen und nahtlosen Wiedereinstieg zu schaffen. Und das andere Thema ist natürlich das Thema Teilzeit. Auch da versuchen wir als Unternehmen Beiträge zu bringen in Sachen Kinderbetreuung, in Sachen auch familiengerechte Arbeitsplätze, Arbeitszeiten, Homeoffice-Modelle. Wir haben nach wie vor ein sehr großzügiges Homeoffice-Modell, beispielsweise in der Unternehmenszentrale.
Was auf jeden Fall auch die Vereinbarkeit mit Familie und Beruf vereinfacht.
Absolut.
Barbara, die Frauen unterschätzen ja laut Studien auch oft ihr Finanzwissen. Wie können wir diese Confidence Gap durchbrechen, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen? Wie können wir Frauen, egal ob privat oder beruflich, hier so richtig empowern, dass sie viel mehr Confidence bekommen?
Im Zuge unserer Bank99-Studie haben wir auch eine dänische Studie gefunden, wo wir gesehen haben, dass Eltern Burschen tendenziell mehr Finanzbildung schon mit auf den Weg geben als Mädchen. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Das heißt also, es ist wichtiger, dass der Bub weiß, was er mit dem Geld tut, als das Mädchen. Dort beginnt's, ja. Und das eine ist die Verantwortung auf der Bildungsseite. Weil Wissen bestimmt dann auch, also wie man seine Entscheidungen trifft. Deswegen begrüße ich alle Initiativen, also die auf der Finanzbildungsseite gemacht werden. Wir sehen aber und möchte das noch einmal von Bernhard Honecker hervorheben: Wenn Frauen in eine Partnerschaft gehen, dann verlieren sie 7% an finanzieller Unabhängigkeit und Männer gewinnen 4%. Also das hängt natürlich zusammen mit Mutterschaft und Kindererziehung. Ich glaube, wichtig ist, also Frauen mitzugeben, geht möglichst schnell wieder nach der Babypause zurück in den Job, vermeidet möglichst viel Teilzeit, nutzt Homeoffice-Möglichkeiten und so weiter. Und das andere ist auch, also Mathematik soll nicht das Schreckensgespenst in der Schule sein. Wer rechnen kann, der weiß dann auch, was Zinsen sind, was eine bessere Veranlagung ist. Und ich glaube, also da haben die Lehrer auch einen großen Auftrag.
Welche drei Gespräche über Geld sollten denn insbesondere in weiblichen Freundeskreisen zum Standard werden? Gibt es zwei, drei Tabuthemen, wo du sagst, diese sollten wir als allererstes aufbrechen?
Ich glaube, das größte Tabuthema, also mit dem wir also wirklich aufhören sollten, ist: Wie viel verdienst du? Über ein Gehalt zu sprechen, das sollte möglich sein, auch ohne Neid und Missgunst. Was sollten Freundinnen miteinander besprechen? Kommst du mit deinem Geld aus? Was machst du kurzfristig mit deinem Geld? Und sorgst du für deine Pension vor?
Wie kann denn jetzt der Umgang mit Geld zu Hause, vor allem auch in den eigenen Kinderzimmern, am besten vermittelt werden? Barbara, du bist ja selbst auch Mama. Welche Erfahrungswerte bringst du da aus dem privaten Umfeld mit?
Da kann ich wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 8 Jahre alt. Und so wie bei den meisten Kindern fängt man ja an in den ersten Jahren mal mit einer Spardose. Aber ich habe dann auch sehr früh angefangen, ihr zu vermitteln, welche Vorteile es hat, wenn man das Geld auch auf die Bank legt. Habe ich auch erklärt, dass man dafür Zinsen bekommt und habe festgestellt, dass man das durchaus auch schon im Kindesalter sehr gut näher bringen kann. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Und später ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man den Kindern wirklich tatsächlich auch Taschengeld gibt, dass sie lernen, sich das einzuteilen, dass sie merken, mit dem muss ich auskommen, beziehungsweise wenn ich etwas Größeres anschaffen will, dann muss ich auch was auf die Seite legen und sparen. Das kann man durchaus auch schon alles im Kindesalter erlernen.
Ich finde das ja wunderbar, denn hier in der Runde sind ja alle selber Mamas oder Papas mit Kindern in den unterschiedlichsten Altersklassen. Ich schaue jetzt mal ganz bewusst in Richtung Barbara, Bernhard und Walter. Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht mit euren eigenen Kindern, insbesondere mit den Töchtern? Wir haben gerade gehört, wie die Frau Staatssekretärin zu Hause damit umgeht. Wie habt ihr das Thema Finanzbildung in die Kinderzimmer gebracht, wie die Kinder jünger waren, aber auch im Erwachsenenalter thematisiert?
Ja, vielleicht darf ich beginnen. Taschengeld ist natürlich ein wichtiges Mittel, um auch haushalten zu lernen und auch also anzusparen, wenn man vielleicht einmal ein bisschen mehr kaufen möchte als nur das, was ich mir vielleicht an Kaugummis und so weiter im Supermarkt vor oder nach der Schule hole. Wir haben immer offen darüber gesprochen und auch so ein bisschen ein Haushaltsbudget durchgemacht. Also ich habe jetzt also in einer Studie gelesen, dass Jugendliche glauben, dass die größte Einzelposition in einem Haushalt die Handyrechnung ist. Ja. Also wissen nicht, dass das meistens die Miete ist. Ja. Und das ist für mich erschreckend. Also diese Transparenz einmal zu haben und auch Kindern mitzugeben. Also meine Tochter ist 21, heute reden wir über ETFs und ähnliche Produkte. Aber meiner Tochter war immer klar auch, also für ihre Zukunft, sie ist eine begeisterte Reiterin, also wenn ich ein Pferd haben möchte, auch in Zukunft, dann heißt das, ich muss mir etwas absparen von dem, was ich habe und auf der anderen Seite, ich muss auch lernen, dass ich einen Job habe, mit dem ich mir das leisten kann.
So ändert sich dann im Laufe der Jahre auch das Thema. Bernhard, was ist bei dir so Thema im Kinderzimmer, Jugendzimmer?
Ja, also ich möchte ergänzen, also wir haben, also Taschengeld finde ich ist nicht etwas, was ein Automatismus ist. Wir verbinden das ganz gerne auch, dass man sich Dinge erarbeiten kann. Gleichzeitig soll Taschengeld auch nicht von den Eltern automatisch auf ein Sparbuch veranlagt werden, sondern die Kinder sollen das aktiv auch verwenden, damit sie auch den Umgang damit lernen. Uns ist auch wichtig, ein sehr gutes Konsumverhalten auch beizubringen, weil ich glaube, neben dem Sparen ist vor allem auch das Ausgeben und das Aufschieben von Impulsen entscheidend, damit man sich später auch etwas auf die Seite legen kann. Und ja, also wir haben für unsere Kinder auch Sparziele festgelegt. Die sind doch etwas jünger als bei dir, Barbara. Und wir thematisieren sehr stark natürlich auch, was das Leben kostet und was zum Leben dazugehört.
Walter, was sind deine Erfahrungen?
Also ich bin da sehr durch meinen Großvater mütterlicherseits geprägt. Der hat zwei Weltkriege durchlebt, ist aus ärmlichen Verhältnissen gekommen, hat Hunger und alles, was dazugehört, erlebt und war deswegen extrem sparsam. War jemand, der mit den Flugblättern unter dem Arm von Handelskette zu Handelskette gegangen ist, um den Haushaltseinkauf möglichst günstig zu erleben. Und ich glaube, da habe ich einerseits irgendwo gelernt, Sparsamkeit ist eine Tugend. Ja, und man kann auch beim Ausgeben beginnt eigentlich der bewusste Umgang mit Finanzen. Und das sind Kleinigkeiten, wie dass man halt Tomaten nicht nach der Packungsgröße vergleicht, sondern auf den Kilopreis schaut. Und auch das, was die Kolleginnen bereits angesprochen haben, dass man sich für Anschaffungen etwas beiseite legt, um sich dann auch was leisten zu können, dass das auch irgendwie was ganz Positives ist. Und meine Kinder sind mittlerweile erwachsen, später ist dann dazugekommen, hier auch mit ihnen gemeinsam Themen wie Aktien, ETFs oder simpel Vergleich von Sparkonten, wie lange bindet man sein Geld, solche Themen auch gemeinsam immer wieder zu diskutieren. Ja, das hört nie auf.
Und offen anzusprechen. Und dieses offen Ansprechen soll natürlich nicht nur privat, sondern auch im schulischen Umfeld passieren. Jetzt haben Studien mehrfach unterstrichen, dass die Finanzbildung viel zu spät beginnt. Ohne dem Bildungsminister jetzt Vorschreibungen zu machen. Aber wie und wann, Barbara, sollte denn aus deiner Sicht die Finanzbildung verbindlich schon in den Lehrplänen verankert werden?
Ich bin da eine Partnerin des Bildungsministers. Wir arbeiten hier wirklich sehr gut zusammen, weil es uns beiden ein großes Anliegen ist. Es wäre natürlich schön, wenn Finanzbildung auch eigenes Unterrichtsfach wäre. Ich habe aber auch Verständnis, dass unsere Lehrpläne schon so voll sind mit vielen Themen, dass es aus meiner Sicht auch machbar wäre, wenn man das in anderen Fächern mitunterrichtet oder auch eher über die Fächer hinweg. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass wir auch die Pädagoginnenausbildung hier entsprechend erweitern. Wir stellen fest, dass momentan sehr viel auf externe Materialien, auf externe Vortragende zurückgegriffen wird, weil man an den Schulen hier noch nicht die Kompetenz hat oder es noch nicht sich selbst kompetent genug fühlt, um das zu unterrichten. Das heißt, es wäre aus meiner Sicht ein großer Schwerpunkt, den man angehen sollte. Und ich kann hier auch schon einen kleinen Ausblick geben. Wir werden in den nächsten Monaten das Bildungsministerium und das Finanzministerium gemeinsam auch Schulzertifikate vergeben für Schulen, die sich besonders dem Thema Finanzbildung widmen.
Wir sehen ja jetzt nicht nur anhand des Alters Unterschiede in der Finanzbildung, ganz klar, oder anhand der Schulstufe, sondern auch deutliche Unterschiede werden erkennbar nach sozioökonomischem Hintergrund. Welche zielgerichteten Fördermaßnahmen kommen da jetzt genau bei benachteiligten Jugendlichen an? Wie erreicht man solche Jugendlichen am besten?
Ich glaube, auch da wäre Finanzbildung in der Schule ein Schlüssel, weil dort alle Jugendlichen ansprechbar sind, weil wir dann eben merken, es gibt hier wirklich Unterschiede, je nachdem, ob sie aus bildungsnahen oder bildungsfernen Familien kommen. Wir haben auch schon gehört, Burschen und Mädchen. Aber wenn man sie erreichen will, noch stärker, auch außerhalb der Schule, dann müssen wir sie dort erreichen, wo sie sich im Alltag aufhalten. Und das ist zum Teil halt auch sehr stark in den sozialen Medien. Das heißt, wenn man hier praxisnah mit Videos, auch mit Spielen, Gamification so als Schlagwort, hier sich noch Instrumente einfallen lässt, wäre das, glaube ich, ein guter Weg.
Eine große Anzahl von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen gibt es auch bei der Österreichischen Post. Wenn wir uns hier mal konkret auf die Lehrlinge fokussieren, Walter, nehmen Sie Finanzwissen eher in der Arbeitswelt der Post auf oder eher in der Berufsschule auf? Gibt es dahingehend Beobachtungen bei euch im Betrieb?
Also hoffentlich sowohl als auch. Hoffentlich passiert Finanzbildung im Bildungssystem, also konkret hier auch dann in der Berufsschule. Aber das Schöne bei unseren Lehrberufen ist, dass eigentlich alle mit Geld zu tun haben, ob das der Brief- oder Paketlogistiker ist, der teilweise Pensionen auszahlt und den Menschen überbringt oder Geld im Rahmen des Zustellgangs einnimmt. Da ist immer Geld im Spiel. Die Lehrlinge müssen rechnen, müssen Abrechnungsvorgänge lernen, mit Prozentrechnung etc. zu tun. Noch ausgeprägter ist es in unseren Filialen, wo ja jeder Schalter, Mitarbeiter auch einen Bankschalter hier hat und ja mit all den einfachen und auch etwas komplexeren Finanzprodukten in Berührung kommt, die auch hier in der Kundentransaktion beherrschen muss. Und insofern findet auch viel Finanzbildung on the job statt.
Viel findet statt und quasi jeder Lehrling hat auch irgendwo mit Finanzen zu tun. Barbara, nur wo, sagt sie jetzt, da bauen wir als Post ganz bewusst ein Fundament in Richtung Finanzwissen. Gibt es da konkrete Ambitionen und Maßnahmen?
Wir sehen uns ja als Grundversorger, deswegen ist auch die Bank 99 für uns extrem wichtig. Und ich habe gerade vorher die Freude gehabt, mit unseren ausgezeichneten Lehrlingen zusammen zu sein und habe auch das Thema Finanzbildung hinterfragt und die haben mir bestätigt. Auf der einen Seite, sie haben schon einiges aus der Berufsschule mitbekommen. Auf der anderen Seite, aber durch die Bank 99 haben sie einen wesentlichen Vorteil anderen Lehrlingen gegenüber, weil sie sehr tief hineinschauen können, welche Sparprodukte gibt es, welche Arten von Krediten gibt es, wie läuft ein Konto und so weiter. Also ich glaube, da haben unsere Lehrlinge einen Riesenvorteil vielen anderen Lehrlingen gegenüber. Vielleicht darf ich noch eines sagen zur Finanzbildung und ich glaube, es ist wirklich notwendig, dass man sehr, sehr früh beginnt. Vielleicht ein kleiner Hinweis, wir sollten im Mathematikunterricht vielleicht weniger abstrakt und ein bisschen mehr Richtung konkreter Beispiele gehen. Und ich glaube, da könnte man den Kindern schon einiges mitgeben und das ist nicht so schwierig. Und da muss man frei von Ideologie halt einmal hergehen und sagen, ein Zinseszins, eine Prozentrechnung einmal so zu erklären, dass man dann das auch fürs Leben mitnehmen kann, ist schon sehr wichtig. Ich habe in den letzten Jahren sehr oft für Teach for Austria Unterrichtsstunden gegeben und habe gesehen, gerade in der Mathematik, wo es da wirklich Defizite gibt und dass man nicht einmal weiß, ob man ins Konto rauf oder runter rechnet.
So, die Basis im Finanzwissen könnte auf jeden Fall im Mathematikunterricht noch viel realitätsnaher vonstatten gehen. Barbara, wie siehst du das? Stimmst du dazu?
Das ist ein absolut guter Punkt. Ich glaube, man muss generell in allen Bereichen den Kindern und Jugendlichen näher bringen, wofür sie das lernen, was sie davon später im Leben haben. Weil ich glaube, gerade im digitalen Zeitalter, wo man Wissen per Mausklick sich holen kann, geht es darum, dass man Grundfertigkeiten und Fähigkeiten fürs Leben erwirbt.
Ihr habt ja, Bernhard, bei der Bank auch unterschiedliche Konten, wie zum Beispiel das Aktivkonto 99 Jugend, das ist ja insbesondere für 14- bis 20-Jährige, und auch das Aktivkonto 99 Bildung, das geht in Richtung 21- bis 26-Jährige KundInnen. Welche Rolle spielt denn ein Finanzinstitut in der Finanzbildung bei den Jugendlichen und auch bei den jungen Erwachsenen? Wie seht ihr da die Finanzbildung in dieser Altersgruppe? Wie funktioniert das im direkten Kontakt? Oder, wir haben es auch schon gehört, Social Media ist wichtig, hat Barbara zuvor gesagt. Geht ihr da auch über die Social Media Schiene?
Ja, auch. Vielleicht, wenn ich zuerst da starten darf, also bei den Jüngeren, weil es jetzt auch gerade sehr gut passt, ist der Weltspartag der erste Berührungspunkt hoffentlich bei vielen Kindern oder zumindest ein sehr praxisnaher Bezug, um dort in Kontakt zu kommen mit dem Thema Sparen. Also auch da haben wir natürlich auch für unsere Jüngsten attraktive Angebote bis hin auch zu Weltspartagsgeschenken. Natürlich in der Jugend ist Social Media das Format, das bespielen wir auch sehr aktiv. Wir haben da einen eigenen Finanzblog, wo wir auch ein Finanz-ABC haben. Wir haben auf unseren Social Media Kanälen regelmäßig Beiträge zum Thema Finanzbildung, wo wir das auch mediengerecht dort auch darlegen und auch den Kundinnen präsentieren. Wir haben Newsletter, wir haben Reels, wo wir Themen erklären. Wir versuchen da mit allen Kanälen eigentlich an den Kunden heranzukommen. Ich glaube, unsere Rolle als Bank ist, dass wir Sicherheit und Orientierung geben, dass wir das auch sehr transparent aufbereiten. In unserer Produktpalette, das ist mir auch sehr wichtig, also gehen wir weit über das gesetzliche Ausmaß in Sachen Transparenz hinaus und versuchen auch mit sehr einfach, klar verständlicher Sprache auch darzulegen, was denn die Produktinhalte sind und welche Konditionen zu erwarten sind.
Barbara, wenn du jetzt in Sachen Finanzbildung konkret bei Jugendlichen, wenn wir da ansetzen und du könntest das Ganze um einen praktischen Baustein erweitern, zusätzlich zum Thema Mathematik, worauf würdest du plädieren?
Wirklich auf die finanzielle Frühbildung. Die finanzielle Frühbildung, die findet in den Familien statt. Ich glaube, also auch in diese Richtung muss noch mehr Aufklärung gemacht werden. Das ist jetzt natürlich ein Prozess. Also es kommt jetzt eine Generation nach, also die schon ein Stück weiterentwickelt ist, ist auf der Finanzbildungsseite. Das sind die künftigen Eltern, ja. Aber es gibt noch eine ganze Generation, wo es ein Stück fehlt. Und ich glaube, wir müssen auch die unterschiedlichen sozialen Schichten mitdenken, wie wir diese erreichen können.
Walter, worauf würdest du plädieren?
Also ich würde plädieren, dass die einfachen Basiskonzepte von Haushalts- und persönlichen Finanzen stärker noch verankert werden und so einfache Themen wie, wie funktioniert ein Kredit, wie funktioniert eine Zinsabrechnung bei Spareinlagen, was ist eine Aktie, was ist eine Anleihe, was ist ein ETF? Ich glaube, wenn irgendwo diese 5, 6 Basisthemen nicht nur einmal im Bildungssystem nahegebracht werden, sondern eigentlich irgendwie von der Volksschule, vielleicht noch nicht mit den ETFs beginnen, aber ein paar Basics im Mathematikunterricht hier und im Bildungssystem allgemein eingebracht werden. Ich glaube, das würde uns schon viel weiterhelfen.
Das sogenannte Finanznavi, es ist heute eingangs schon mal gefallen, Barbara, es ist ein digitales Lernangebot des Bundes. Wie wird denn diese Plattform extern angenommen? Welche Rolle spielt sie auch im großen Big Picture der Finanzbildungsstrategie?
Man muss dazu sagen, dass es eine relativ junge Plattform ist. Wir haben die erst im Herbst 2024 gestartet, sehen aber, dass sie stetig mehr Nutzerinnen und Nutzer kommt. Und wir haben momentan rund 1000 pro Tag, die dort hineinschauen und sich wirklich für alle Lebenslagen hier Informationen holen. Das beginnt wirklich beim ersten Gehalt, vielleicht bei der Lehrlingsentschädigung, bei Haushaltsplanung und dann eigentlich so die ganze Lebensphase entlang kann man sich hier Tipps und Informationen holen. Und ich glaube, dass gerade der digitale Weg auch eine große Chance ist, weil wir haben ja vorher schon gehört, nach wie vor spricht man in Österreich sehr wenig über Geld. Man hat vielleicht auch die Scheu davor, jemanden zu fragen, was eine Anleihe ist, weil man sich vielleicht dann geniert, weil man es nicht weiß. Und insofern hat man hier im digitalen Raum wirklich die Möglichkeit, dass man daheim auf der Couch sich mit interessanten Videos beispielsweise diese Begriffe erklären will.
Und das Ganze eben anonymisiert, damit man erst gar nicht zu dem Schamgefühl kommt. Das ist ja auch praktisch.
Ich bin zwar der Meinung, man braucht kein Schamgefühl haben, aber Faktum ist, dass es oftmals noch vorherrscht und da kann das eine Chance sein. Auch wenn man sich die Lebensrealität anschaut, ganz viele Menschen schauen mehrmals am Tag im Internet irgendwelche Begriffe nach, lesen die neuesten Schlagzeilen. Also warum nicht auch diese Bereiche hier entsprechend recherchieren?
Und das liegt an uns, an unserer Gesellschaft, diese Tabuthemen auch aufzubrechen. Erst Anfang Oktober wurde im Bundesrat die Finanzbildung ab 2027 debattiert. Dabei hast du ja für einen Erfolg der Strategie die Kooperation der beteiligten Institutionen und die Bündelungen der Maßnahmen genannt. Wenn wir uns jetzt mal vor allem auf die Firmen, auf die Corporates in Österreich fokussieren, welche Erwartungen stellt denn der Staat an die Banken oder an andere große ArbeitgeberInnen von klarer Sprache bis hin zu Financial Wellbeing-Programmen?
Ja, ich bin der Meinung, das Thema Finanzbildung können wir nur gemeinsam vorantreiben. Das kann jetzt nicht der Bund alleine machen, sondern da braucht es viele Partnerinnen und Partner, gerade auch aus der Privatwirtschaft. Und das war auch bisher das Erfolgsrezept in Österreich, weil unsere Strategie war immer nur das Dach und hat viele Bereiche gebündelt. Genau in dieser Art und Weise müssen wir das in Zukunft auch weiter fortsetzen Und was hier auch ganz wichtig ist, dass es einen Qualitätsstandard gibt. Also wir haben hier auch einen Verhaltenskodex, damit auch gewährleistet ist, dass hier unabhängig informiert wird, neutral, also dass nicht bestimmte Produkte beispielsweise angepriesen werden. Das werden wir auch in Zukunft hier so haben.
Bernhard, inwiefern übernimmt die Bank 99 da die Verantwortung hinsichtlich Finanzbildung, wie wir gerade gehört haben, zumindest auch bei ihren KundInnen oder auch nach intern gerichtet bei den MitarbeiterInnen, vor allem bei jenen, die nicht direkt mit den Finanzen im Tagesgeschäft zu tun haben?
Naja, also nach außen hin zu unseren KundInnen, wie gesagt, also insbesondere Transparenz, Sicherheit, das heißt auch Kennzeichnung unserer Produkte, Darstellung, wofür sie stehen und wozu man sie benötigt, aber auch Entgeltinformationen, Vergleichshilfe und das Ganze in einer einfachen Sprache, sodass sie auch wirklich zugänglich und verständlich ist. Intern natürlich haben wir Ausbildungskonzepte, das ist sehr wichtig. Immerhin erwartet sich auch die Kundin, dass ein Bankberater oder ein Bankmitarbeiter entsprechend qualifiziert ist. Das heißt, wir haben dafür entsprechende Onboardings, Ausbildungsprogrammen und wir schaffen auch einen aktiven Austausch zwischen internen Einheiten und den Kundenbereichen, um da einen bestmöglichen Informationsfluss sicherzustellen.
Mhm. Financial Wellbeing ist ja nicht nur für die Corporates wichtig, sondern vor allem auch die Menschen, die im Corporate arbeiten. Barbara, was bedeutet Financial Wellbeing für dich? Wie fördert ihr bei der österreichischen Post die MitarbeiterInnen zu mehr Financial Wellbeing in allen Angelegenheiten?
Ich glaube, die österreichische Post zeichnet einmal aus, dass wir ein sicherer Arbeitgeber sind mit einer sehr soliden Entwicklung über die letzten Jahrzehnte. Das ist schon einmal etwas, glaube ich, was in Tagen wie diesen sehr viel wert ist, auch mit fairer Bezahlung, mit guten Sozialleistungen. Wir sind schon bestrebt, also dass es unseren Mitarbeitern gut geht, nicht nur auf der finanziellen Seite. Wir haben auch eine entsprechende Maßnahme auf die Gesundheitsvorsorge. Wir haben Gratisimpfungen und so weiter. Also da bieten wir unseren Mitarbeitern schon für ihr Wohlbefinden einiges. Zusätzlich haben wir natürlich die Bank 99, wo bei uns jeder Mitarbeiter ein gratis Konto bekommt. Und ich glaube, die Bank 99 zeichnet nicht nur neben dieser Transparenz auch aus, dass wir sehr einfache Produkte haben. Einfache Produkte und eine einfache Sprache. Und das ist auch das, glaube ich, was sehr, sehr viele Menschen in Österreich brauchen. Und das ist auch eine unserer Unique Selling Propositions für die Bank. Und eines vielleicht noch dazu, wir haben eine sehr, sehr offene, eine sehr, sehr gesunde Unternehmenskultur. Ich glaube schon, also, dass bei uns Mitarbeiterinnen die Möglichkeit haben, wenn sie finanzielle Probleme haben, in der Personalabteilung mit ihren Vorgesetzten darüber zu sprechen und auch Lösungen zu finden.
Das ist viel wert, wenn man in so einem Arbeitsumfeld arbeiten darf. Walter, wie viel Verantwortung übernehmt ihr da als Unternehmen und vor allem, wie viel Verantwortung kann auch Unternehmen überhaupt zugemutet werden? Ist Finanzbildung überhaupt eine Angelegenheit von Corporates?
Die Frau Staatssekretärin hat schon gesagt, ich glaube, wir können das Thema Finanzbildung nur gemeinsam schultern. Alle Elemente der Gesellschaft müssen hier ihren Beitrag leisten, vom Elternhaus über das Bildungssystem bis zu den Unternehmen. Und ich glaube, wir als großes Unternehmen versuchen da unseren Beitrag an zwei Stellen zu leisten. Das eine ist die schon angesprochene Lehrlingsausbildung, wo bei uns auch Finanzthemen Teil der Berufsausbildung sind. Und das andere ist natürlich dort, wo wir selbst Finanzdienstleister sind, mit der Bank 99, wo wir hier von der einfachen Beschäftigung mit Finanzthemen in Blogs auf unserer Homepage bis zur komplexeren Finanzberatung durch unsere Finanzberater versuchen, unseren Beitrag zu leisten.
In der Abschlussrunde würde ich sehr gerne noch eine sehr persönliche Frage stellen. Barbara, wenn du deinem 16-jährigen Ich einen finanziellen Rat mitgeben würdest, welcher wäre das?
Nicht nur ans Heute denken, sondern auch ans Morgen, weil gerade beim Thema Vorsorge helfen oft schon kleine Beträge, die dann über einen langen Zeitraum auch was bewirken können.
Barbara, wenn du jetzt einen Appell an alle Mädchen und Frauen da draußen in Österreich richtest, was sollen sie zu hören bekommen?
Kämpft für eine gerechte Bezahlung, fordert mehr, als ihr eigentlich euch denkt, weil wir sehen, dass Mädchen oder junge Frauen oder auch Frauen weniger verlangen als Männer. Also es geht nicht nur darum, wie Unternehmen potenzielle Mitarbeiterinnen behandeln, sondern auch darum, also wie sich Männer und Frauen verhalten. Das ist einfach unterschiedlich sehr oft. Und auf der anderen Seite, bildet euch auf der Finanzseite, damit ihr auch mit dem Geld was Vernünftiges machen könnt und bleibt unabhängig.
Walter, eine Perspektive, die du jungen Menschen hinsichtlich Geld mitgeben möchtest, ist?
Seid neugierig, beschäftigt euch mit Finanzthemen, Da liegt oft Geld auf der Straße. Geld ist einerseits durch Arbeit und Leistung erwirtschaftbar, aber auch indem man es intelligent ausgibt und auch anlegt. Und also beschäftigt euch mit der Börse, probiert auch Dinge aus, schaut, dass ihr früh ein Konto bekommt, dass ihr euch auch früh mit einfachen Wertpapieren beschäftigt. Da kann jeder profitieren.
Und Bernhard, ein Geldmythos, den ich meinen Kindern definitiv nie erzählen werde, ist?
Ja, nur Reiche können investieren. Das ist deswegen falsch, weil, so die Frau Staatssekretärin gesagt hat, wenn man langfristig und regelmäßig spart, dann profitiert man vor allem von zwei Dingen. Zum einen vom Zinseszinseffekt und zum anderen vom Durchschnittskosteneffekt. Das heißt, man kauft regelmäßig und verdurchschnittet eigentlich so seine Veranlagung.
Herzlichen Dank für die sehr persönliche Note am Ende. Danke auch für das umfassende Gespräch. Wir haben gehört, Finanzwissen ist das Fundament für Chancengleichheit. Es liegt zwar auch an den Corporates, da Struktur zu bieten. Es liegt an der Politik, aber es liegt vor allem auch an den Individuen, sich zu informieren und Tabus vor allem aufzubrechen. Gesellschaftlich das Tabuthema Geld und Finanzen aufzubrechen. Das ist unser To-Do für die kommenden Monate, sowie auch ganz viele Themen in der nationalen Finanzbildungsstrategie. Herzlichen Dank.